Dieses Wort Nazi hat wirklich jede Bedeutung verloren und ist eigentlich nur noch eine Bezeichnung für eine Person, die etwas sagt, was mir nicht gefällt.
Ich sag dir, der will die CDU vernichten, der Merz.
Wer kommt dann?
Hitler.
Ja, so.
Ich bin der Meinung, in jede gut sortierte Garage gehört eine Gatling.
Wenn es um mein Leben geht, dann soll der Staat mich halt später ficken, ist auch egal.
Ja. Es ist halt strukturell geisteskrank, was hier abgeht.
Sarkasmus des Todes.
Ich dachte.
Sarkasmus, seine Mutter war das.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit,
das Heckenduett.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Wow, ja, das war mal wieder eine Performance, die uns höchstens 10 bis 20 Abonnenten gekostet haben wird.
Yes.
Yes. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll.
Und Martin Moczarski.
Yeah. Ja. Es ist wieder viel passiert. Wie soll's auch anders sein? Und du warst auf dem Afuera-Fest.
Jawohl. War geil.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, Samstag, also wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, Samstag habe ich nicht so viel mitgekriegt, aber der Rest war geil einfach, also Location war top, alle hatten Spaß, die Kids hatten Spaß, da war ja so ein riesen Strandbad in so einem See, die Leute, die da waren based, ich weiß gar nicht, was ich da viel zu sagen soll.
Es hat sich gelohnt.
Und es hat sich gelohnt.
Nächstes Jahr ist dann auch schon wieder angedacht, eine Veranstaltung diesbezüglich zu organisieren.
Aber da weiß ich nicht, wie spruchreich reif das ist, wo das sein wird. Also es gibt Gerüchte, also die aus erster Hand kommen, aber ist ja noch nicht spruchreif halt. Ne?
Ja, wir drücken die Daumen, dass es nächstes Jahr dann wieder klappt. Ich hoffe, ich werde dann nächstes Jahr auch wieder dabei sein können. Ja.
Auf jeden Fall,
muss. Es hat mir auch so ein bisschen wehgetan, nicht dabei gewesen zu sein, aber was macht man nicht alles, um dieses Heft hier, Einblendung jetzt, erscheinen zu lassen, eigentümlich frei, meine Damen und Herren. Dieses Heft gehört auf wirklich jeden gut sortierten Couchtisch und in jede gut besuchte Arztpraxis und da, wo man Magazine liest. Ja. So viel erstmal dazu, so viel erstmal zum Beginn dieser wundervollen Sendung. Wir können uns jetzt ja schon mal einen Titel ausdenken und ich denke.
Ich hatte eben schon einen, ne?
Ja, erzähl.
Das war irgendwas mit Hitler, oder?
Ach so,
nach Weimar kommt Hitler.
Nach Weimar kommt Hitler.
Es ging um die 3%-Hürde.
Nach Weimar kommt Hitler. Das wird der Titel dieser Sendung. Ja, das ist genau das, was wir hier eigentlich unter anderem bequatschen wollen. Ich meine, es geht ja jetzt gerade wirklich rabbeldi-zapp ab hier zu Lande. Der Kanzler ist jetzt in seinem Sommerurlaub. Also, davor gab es ja noch eine.
Wissen, ja, weiß man das?
Das will man gar nicht wissen, ne? Also ich will es nicht wissen. Aber ist ja auch egal. Er ist jetzt im Sommerurlaub. Es gab ja im Vorfeld. Mit
seiner bezaubernden Frau?
Ja.
Die ja strahlte auf dem Treffen da, was für ein Gipfel auch immer das war.
Oh, also wer da nicht schwach wird.
Ja. schon heiß. Ich meine hier den Raum.
Genug der schlechten Witze. Ja,
sorry für Fehler.
Wie gesagt, nee, ich meine, wir haben ja jetzt die letzte Woche so beobachten können und da sind ja, also im Prinzip geht es jetzt in dieser Zeit wirklich, also was jetzt so wirklich so in den Vordergrund rückt, das ist jetzt diese nahende Wahl in Sachsen-Anhalt und grundsätzlich dieses komplette Eskalieren einer ganzen politischen Klasse, da klar, die CDU, die eskaliert jetzt quasi etwas über, ein bisschen mehr als andere Parteien, aber andererseits hier, wo du gerade sagst, hier nach Weimar kommt Hitler, damit beziehen wir uns natürlich auf diese Vorschläge, die da aus Sachsen-Anhalt kommt, beziehungsweise nicht aus Sachsen-Anhalt. Es war ja dieser Ex-Verfassungsgericht-Präsident Papier, ne, der, ich glaube, vorgestern machte die Meldung die Runde, ja, man könne ja über die 3%-Hürde nachdenken, ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Ja, und natürlich, kurz danach hat sich dann natürlich auch der SPD-Politiker der SPD-Spitzenkandidat aus Sachsen-Anhalt zu Wort gemeldet, der da ja in der einen oder anderen Umfrage auch bei 5% rumkrebst, der gesagt hat, ja, sollte man mal drüber nachdenken, ja, ne, ja. So um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Ich habe ChatGPT auch mal gefragt, ob es denn theoretisch möglich wäre, das jetzt noch zu kippen. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, so, okay, komm, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Also, theoretisch wäre es tatsächlich möglich, noch mit einfacher Mehrheit, also da braucht es jetzt keine Verfassungsänderung oder so, eine einfache Mehrheit würde reichen und die würde man dann ja in dem Landtag noch erreichen. Eine einfache Mehrheit könnte ausreichen, um, wie gesagt, das Landeswahlgesetz diesbezüglich zu ändern, dass man dann zur kommenden Landtagswahl auch noch mal über die 3%-Hürde kommt. Ob sich das dann juristisch halten lässt, diese Entscheidung, das ist dann wiederum eine andere Frage, weil man könnte dagegen dann seitens beispielsweise der AfD dagegen vorgehen und sagen, ja, das ist jetzt eine Übervorteilung anderer Parteien und so weiter. Aber ne, wie gesagt, die Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt, also aus CDU, SPD und FDP, die hätte ja tatsächlich noch die Mehrheit. Und ich glaube, es würden sich ja auch die Grünen anschließen.
Ja, sowieso.
Ja, jetzt ist das auf einmal ein Thema, wo doch hier die eine oder andere Partei nun damit zu kämpfen hat, über diese 5%-Hürde zu springen und möglicherweise sogar die SPD. Da ist es auf einmal nicht mehr zeitgemäß, obwohl das jetzt über Jahre und Jahrzehnte seit der Bundestagswahl immer zeitgemäß gewesen ist mit der Begründung nach Weimar Hitler. Ne?
Ja, ja, da hatte ja der, wie hieß er, der australische Austauschstudent auf X hatte da geschrieben, ja, also man hat uns jetzt irgendwie in der Schule beigebracht, wir brauchen die 5%-Hürde, weil sonst kriegen wir Weimarer Verhältnisse und ja, nach Weimar, wer kommt dann?
Hitler.
Ja. So, und jetzt ist das aber nicht mehr so. Nee. Jetzt muss die SPD noch irgendwie in den Landtag und in den Bundestag reingeprügelt werden, indem man die 5%-Hürde kippt und eine 3%-Hürde macht. Und dann ist es dann auch im Prinzip egal, wenn eine NPD mit 3,5% reinkäme oder so, weil Hauptsache die SPD ist drin. So sehe ich das irgendwie. Und ja, es hat wieder offenbart, dass alles, was sie uns im Schulunterricht erzählt haben, gequirlte Scheiße ist und dass je nach Wetterlage sich das auch wieder ändern kann, dass man vielleicht dann auch etwas anderes hätte gerne als die 5%-Hürde. Ja, ich finde es immer sehr geil, wie wandelbar so Politiker sind.
Ja, es geht ja nichtsdestotrotz, es geht ja schlicht und ergreifend um den reinen Machterhalt, ja, und die Vorzeichen dafür haben sich ja jetzt geändert. Ne? Man ist ja jetzt auf einmal nicht mehr in der Position des Stärkeren, der da kleinere fernhält, sondern man ist jetzt auf einmal der Kleinere, der wieder rein will.
Ja.
So hat sich das verändert. Ja. Und genau daran liegt es. Da muss man sich überhaupt keine Illusion machen, dass das irgendeinen anderen Grund hätte, auch wenn der jetzt vorgetragen wird nach dem Motto.
Welchen Grund geben sie denn vor?
Es ist nicht mehr zeitgemäß.
Ah, okay.
Ja, gut. Ja, also ich meine,
ich finde die Demokratie übrigens nicht mehr zeitgemäß.
Nee, ich absolut auch nicht.
Ich fand die auch noch nie zeitgemäß.
Ja, weiß ich nicht. Nee, hast ja recht. ne? Also ich meine, wenn man sich jetzt mal wirklich über diese Hürdensetzerei Gedanken macht, ja, ich meine, ich habe mir mal hier so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Wir alle erinnern uns noch an die Bundestagswahl 2013. Ja, 2013, das war dieses Jahr, in dem die AfD tatsächlich zum ersten Mal angetreten ist. Mhm. Und seinerzeit ist nach der schwarz-gelben Koalition die FDP auch ausgeschieden. Also mhm. AfD ist nicht reingekommen. Die FDP ist rausgeflogen und viele, viele sonstige, damals noch die PDV, ich war damals noch in der PDV, ich bin damals auch quasi, ich stand damals quasi auch zur Wahl. Demokratisch. ja, insgesamt sind damals 2013 15,7% der abgegebenen Stimmen im Parlament nicht repräsentiert gewesen. Und dabei wäre das eigentlich so einfach, ja. Also ich meine, wenn man schon Demokratie machen will, dann richtig, dann braucht es überhaupt gar keine Hürde, ja. Dann wäre man nämlich mit 0,16% schon mit einem Sitz drin. Also wenn man 0,16% erzielen würde, dann wäre das im Prinzip ein Sitz im Parlament. Und ich denke, da gäbe es viele Parteien, die den Sprung schaffen würden. Vielleicht sogar hier die Libertären oder die PDV oder ich weiß es nicht was. Warum lässt man, also mit was für einer Begründung? Also ich meine, Weimar ist es ja jetzt nicht mehr. Weimar kann es nicht mehr sein. Zersplitterung kann es nicht mehr sein. Aber mit was für einer Begründung? Ja, setzt man irgendwelche willkürlichen Hürden, ja, man schließt immer irgendjemanden aus.
Ja.
So, und das ist, ja, wie gesagt, jetzt stehen sie halt da, ne? Jetzt stehen sie da, weißt du, ihre eigenen Argumente, die sie über Jahre und Jahrzehnte vorgetragen haben, um ihre eigene Macht zu sichern, wenden sich jetzt gegen sie.
Ja.
Und im Übrigen ist das genauso bei der, ey, hör mal, hast du das mitgekriegt hier mit der CDU, ne? Ich meine, die CDU ist ja jetzt gerade so komplett am eskalieren, ne? Also wirklich komplett. Und ich habe ja vor paar Monaten, ich glaube, ich habe im Oktober mal einen nicht ganz so ernst gemeinten Beitrag bei X formuliert, verfasst, in dem ich Friedrich Merz als eigentlich deutschen Helden versucht habe zu skizzieren, mhm. der diesen ganzen Spott und diese ganze Häme ganz bewusst auf sich nimmt, ja, mit dem Ziel, die CDU zu zerstören. Ja, und ich habe den jetzt retweetet und der ist hat noch mehr Reichweite erzielt als seinerzeit. Und ich meine, es kommt einem ja fast so vor, also egal was Merz anpackt, ja, es scheint wirklich in letzter Konsequenz der CDU ganz massiv zu schaden, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da kommen wir gleich noch weiter drauf zu sprechen, aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Jetzt hat hier dieser Sven Schulze, ne, das ist ja der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, der hat jetzt in einem, ich glaube, Deutsche Welle oder Deutschlandfunk, ich bin mir jetzt nicht sicher, also in einem Interview mit einem der öffentlich-rechtlichen Sender zu verstehen gegeben, dass es ihm ja völlig egal sei, ne, also beziehungsweise ja, ob da jemand einen deutschen Pass hat, ne, wenn der hier Verbrechen macht und sich nicht integriert, ja, den möchte ich hier nicht haben. Also da kommt jetzt auf einmal
ziemlich Nazi an für mich.
Absolut, hundertprozentig. Also der ist ja noch krasser als die AfD. Ne? Jetzt kurz vor der Wahl, ja, Wahl. Wir kennen das, ne?
Ja, ja, ja. Und die haben jetzt auch wieder ein, zwei Abschiebeflüge nach Afghanistan gemacht, irgendwie ja. 60 Leute oder so.
Publikumswirksam.
Ja,
ja. Ja, wir tun was. Ja. Boah. Ja, das rührt ja jetzt hier ne, nach diesem.
Nicht, dass ich für Abschiebeflüge wäre. Ich halte Abschiebung ja immer noch für Sozialismus.
Ich wäre auch deiner Meinung, warum sollten wir noch Geld dafür ausgeben? Einfach kein Geld mehr geben. Ja. Fertig aus. Kein Geld
aber dann
mehr.
Kommen wieder die ganzen Kack-Servatives, die dann meinen, oh, dann bricht hier die Gewalt auf den Straßen aus.
Ja, und,
ich meine, du musst nur nach Dänemark gucken. Ich glaube, es war Dänemark. Die haben es genauso gemacht. Die haben gesagt, gibt keine Kohle mehr, verpisst euch. Und die haben sich halt verpisst.
Genau. Und weißt du, was wir dann auch noch zeitgleich mit dieser Abschaffung von Sozialleistungen, eigentlich Asozialleistungen einführen sollten oder beseitigen sollten, das ist das Waffengesetz. Jeder sollte sich endlich mal hier richtig verteidigen können. Ja, das ist.
Ja, jede Frau mit dem Elektroschocker in der Handtasche fertig.
Elektroschocker?
Ja, keine Ahnung. Ich will Frauen jetzt ungern scharfe Waffen in die Hand drücken.
Warum nicht?
Na, Einigen vielleicht schon, aber nicht allen.
Also ich meine, man kann das ja so
handhaben. Von mir aus, also wie gesagt, wir für die gesamte Freigabe. Von mir aus sollen die auch mit Maschinengewehr rumrennen, ja. Ist mir egal.
Also in jede Garage,
Aber ich meine, ein Elektroschocker bietet schon mal eine gewisse Form von Sicherheit, die zur Notabwehr in dem Fall vielleicht ausreichen würde.
Sind die verboten?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Mitführen verboten ist. Du brauchst einen kleinen Waffenschein, glaube ich.
Okay. Und
selbst das reicht auch nicht immer, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr 100%. Aber also Elektroschocker darfst du nicht mitführen.
Ja, ich glaube, man darf nicht mal mehr
du darfst ja so,
Tierabwehrspray.
Tierabwehrspray darfst du auch noch, aber da gab es auch irgendwas.
Du kriegst eine Anzeige, wenn du es anwendest.
Ja, genau. Ja, aber im Prinzip, aber dann die ist mir dann auch egal. Also ja. wenn ich Tierabwehrspray gegen einen Menschen einsetzen muss, dann ist mir scheißegal, ob ich danach irgendeine Ordnungswidrigkeitsanzeige kriege oder so.
Na, ist die Frage.
Oder was Körperverletzung ist, oder sonst irgendwas.
Ja.
Ist mir dann auch scheißegal. Wenn es um mein Leben geht, dann soll der Staat mich halt später ficken, ist auch egal.
Ja. Hast du recht. Nee, aber wie gesagt, wir sind dann ja wirklich für die Abschaffung sämtlicher Waffengesetze und Regularien. Ich bin der Meinung, in jede gut sortierte Garage gehört eine Gatling, ja. Also
ich bin ja immer noch für die Atomwaffen zur Freizeitgestaltung.
Das ist auch gut. Kostspieliges Hobby, aber ja, okay, wer sich's leisten kann.
Kann man mal machen. Ja, die Gatling ist wahrscheinlich auch nicht gerade günstig.
Nee, ich glaube, da kostet ja ein Schuss schon 5 Euro oder so.
Nee, aber im Prinzip ist es ja so, die Leute müssen sich selbst verteidigen dürfen. Und also ich denke mir halt immer, okay, wenn ich in die USA gucke, wo finden diese ganzen Amokläufe und wo finden solche Anschläge statt? In Waffenverbotszonen.
Ja.
Da, wo es wehrlose Opfer gibt, an Schulen, sonst wo und alles, was zur Waffenverbotszone erklärt wird. So. Und Beispiel CSD. Ich meine, klar, du wirst jetzt ein Auto, das in eine Menschenmenge reinfährt, wirst du jetzt nicht unbedingt mit einer Schusswaffe abhalten. Zumindest nicht innerhalb einer kurzen Reaktionszeit, dass niemand zu Schaden kommt. Aber spätestens, sobald der Typ aus dem Auto steigt oder das Auto anhält, sollten 5 Leute mit einer Waffe um den stehen. Und wenn der sich auch nur bewegt, kriegt er einen Kopfschuss. So, fertig. So sollte es aussehen. Und dann hört die ganze Scheiße auch auf, weil am Ende des Tages, ich meine gut, Islamisten sind nochmal eine Hausnummer für sich, die nehmen ja auch in Kauf drauf zu gehen bei der Sache, beziehungsweise machen ja sogar teilweise Selbstmordanschläge, die dann dazu führen, dass sie angeblich irgendwie 72 Jungfrauen kriegen, die jetzt auch nicht unbedingt für die Ewigkeit ausreichen, aber gut.
Und 72 mal hell gelähmt.
72 mal hell gelähmt, oh Gott. Spaß, ne, Helge?
Wieso?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ohne Sachbezug wäre das eine Beleidigung, aber gut.
Ach so.
Deswegen nur Spaß. Nee, aber du schaffst halt trotzdem irgendwo Abschreckung damit. Und ich meine,
nee, du schaffst nicht nur Abschreckung, du schaffst ja damit auch Sicherheit, ne?
Ich meine, der Typ ist jetzt in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert worden, sogar deradikalisiert worden. Ist ja auch lustig, ne? Und hat dann diesen Anschlag begangen. Aber es gibt ja noch mehr, die aus anderen Herkunftsländern kommen, wo gewisse Taten auch härter bestraft werden, auch körperlich gezüchtigt werden und so weiter, dies, das. Und da überlegst du dir dann halt ein paar Mal, ob du die Hand abgehackt haben willst, wenn du was klaust oder nicht. Und hier ist es halt einfach eine Selbstverständlichkeit, weil das Schlimmste, was du kriegst, ist halt eine Verwarnung.
Ja.
Und dann machst du weiter.
Ja.
Und also Ich bin ja kein Freund von einem Staat, der ein sehr starkes, restriktives Strafrecht hat. Aber diese Leute sind halt völlig anders sozialisiert. Für die bringt es nichts, denen zu sagen, ey, pass mal auf, du darfst dich jetzt noch 2 Jahre bewähren, mach mal keinen Unfug, dann kriegst du auch keine Strafe. Das hilft bei denen nicht.
Also wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, da bin ich nämlich exakt nicht deiner Meinung.
Okay.
Also wenn man schon einen Staat hat, wenn man sich schon einen Staat gönnt, ja, weil man glaubt, man bräuchte
Dienstleistung. Ja, dann bin ich wieder bei, es gibt nichts Gutes im Falschen. So,
nee, aber ich sag ja nur, ich würde mir für eine Privatrechtsgesellschaft auch eine Privatrechtsgesellschaft wünschen, in der wirklich drakonische Strafen erteilt werden. Bei Betrug, bei Diebstahl, bei Körperverletzung, bei Vergewaltigung.
Zivilrechtlich halt, ne? Aber ich rede ja hier über Strafrecht. Also dass natürlich bei einem Diebstahl, bei einem Betrug oder bei einer Körperverletzung, dass derjenige, der sie verursacht hat, dass er dafür vollständig haften muss und vielleicht auch noch eine Strafe obendrauf zahlen muss.
Ja.
Das kann man ja alles zivilrechtlich machen.
Ja, also es muss
kein Strafrecht dafür haben.
Es muss hier. Stimmt.
Das kannst du integrieren im Prinzip.
Ja, kann man, aber wie gesagt.
Es geht erstmal um den Opferausgleich.
Richtig.
So, und im Strafrecht geht es ja null um Opferausgleich.
Stimmt.
Ja, also
hier bist du ja auf zivilrechtlicher Seite, bist du ja im Prinzip, hier gibt es ja nichts. Also,
ja, weiß ich nicht. Also Michael sagt, auf zivilrechtlicher Seite kann man immer sehr viel machen und die Gerichte sind auch noch nicht so indoktriniert, weil die halt Privatrecht aushandeln und also im Prinzip Verträge durchsetzen in dem Sinne und eben nicht irgendwie ideologisch irgendwie aufgeladen sind.
Okay.
Ich meine, wir sehen ja auch in den Statistiken, dass Richterinnen zum Beispiel, alle Richterinnen kommen von irgendeiner Uni und Unis sind linksgrün versifft, wir wissen das. Dass Richterinnen, und interessanterweise findet man das auch in der Empathieforschung, dass Richterinnen sehr viel mehr Empathie mit gewalttätigen Männern haben, als man so denkt. Und dadurch auch, und du hast halt noch diese Opferhierarchie natürlich, also wenn du als Ausländer hier bist, dann kriegst du sowieso schon mal in Anführungszeichen eine geringere Strafe, also statistisch, ne? Also und das müsste man eigentlich auch entfernen, also diese ganzen Weiber in der Justiz. Ich weiß nicht, also da findet halt dann so eine Kuscheljustiz statt und dann sagt man, dieser arme Ausländer, der wurde nicht vollständig integriert und ich habe so ein Mitleid mit dem und wäre unsere Gesellschaft doch besser, dann wäre dieser Mensch auch besser und so eine Scheiße, der läuft der gesamte Zauberwald im Kopf ab. Und dann kommen wir zu solchen Sachen wie, dass dieser Typ, der da jetzt in CSD reingefahren ist zum Beispiel, dass der frei rumgelaufen ist und tun und lassen konnte, was er wollte, inklusive dieses Mordanschlags.
Er ist ja kurz vorher entlassen worden aus der Haftstrafe.
Ja, ein paar Wochen vorher.
Ja, ein paar Wochen vorher war auch noch unter Beobachtung des Landeskriminalamtes oder sowas. Dann sollte er einen Deradikalisierungskurs besuchen. Interessanterweise bei einer NGO, die in den letzten Jahren mit, 90 Millionen Euro finanziell gefördert worden ist.
Ich meine 70, aber
70 oder 90, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber mit einem relativ hohen Betrag, für den man sich hier schon mal das ein oder andere ordentliche Frühstück hätte leisten können.
Und der Typ, der irgendwie den deradikalisieren sollte, der hat noch irgendwie eine andere NGO, die sagt Deutschland aber halal. Er ist quasi auch schon ein Extremist der sollte den jetzt
deradikalisieren. Hat aber dann zu verstehen gegeben, ich glaube, es gab ja gar keinen Zugang mehr zu dem, ne?
Ja, gut, aber was machen wir dann mit dem?
Ja, wie gesagt, was macht man in einer freien Gesellschaft? Man verteidigt sich. So,
in einer
man
freien
macht
Gesellschaft
es,
hätte der wahrscheinlich kein Land mehr gesehen.
Keine Land.
Ausgestoßen einfach.
Ja, absolut. Und das macht man. Das sollte man als Gesellschaft dürfen. Hier wird er ja gepimpt. Ich gehe mal davon aus, dass er keiner regulären Arbeit nachgegangen ist. Also er hat mit Sicherheit hier staatliche Leistungen in Anspruch genommen. Ich meine, allein die Haftstrafe, die er da
Das ist ja auch das Wilde. Haftstrafen kosten den Steuerzahler unendlich viel. Gerade so alles, diese ganzen Messertäter und weiß ich nicht, was diese ganzen diese ganze importierte Gewalt, das wird ja auch alles als psychisch nicht zurechnungsfähig abgetan. Und das kostet mehrere Milliarden im Jahr, diese Leute unterzubringen. Ich weiß nicht, irgendwer hatte mal ausgerechnet, dass es irgendwie 6 Millionen kostet, wenn jemand mit 20 irgendwie in der Fußgängerzone ein paar Leute ansticht und man sagt lebenslange Sicherheitsverwahrung, also hier im Sinne von psychologischer Betreuung. Kostet 6 Millionen einfach.
Ich glaube, wir sollten diese Leute.
So ein Wichser kostet uns dann einfach 6 Millionen Euro.
Und ich sage, man sollte solche Leute verkaufen dürfen. So, ich weiß nicht, nach Sibirien oder so, zum Steineklopfen.
Was heißt verkaufen?
Oder so.
Der sollte halt einfach nur vollständig sein Selbsteigentum in Anspruch nehmen und nichts weiter. Also, er muss sich halt um sich selbst kümmern. Dann soll er halt irgendwo nach Syrien gehen, sich dem IS anschließen. Ich weiß gar nicht, der wollte sich ja dem IS anschließen.
Ich glaube, der war sogar.
Ist dann aber, glaube ich, sogar festgenommen worden.
Und wurde zurückgebracht. Und
wurde dann zurückgebracht nach Deutschland, weil der auch eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und ich denke mir so, warum nehmt ihr den fest? Warum sprengt er sich nicht in Syrien irgendwo in die Luft? Wo es mir egal wäre.
Das würde dann ja arme syrische Opfer verursachen.
Ja, gut. Ne? Aber.
Nee, außerdem, der deutsche Staat, der kennt ja schon seine Verantwortlichkeiten und da kümmert er sich
ja, auch ja, da um die seine. Ja, darum, ne? Dass die Terroristen zurückkommen.
Ja, ja. Ich meine, es ist halt strukturell geisteskrank, was hier abgeht. Und das Beste fand ich, wir wollten ja eigentlich hier ausgiebig über die CDU lästern. Ja. Und das Beste, was dann aus Berlin kam von Wegner, ja, er möchte jetzt flächendeckend Islam unterrichten.
Es ist unfassbar, oder? Ja, aber da steckt ja auch wieder deren Denke dahinter. Ja. Das bestätigt, dass das Schulsystem der Indoktrination gilt.
Ja, absolut.
Die wollen ja Islamunterricht, ja. Der diesen gemäßigten Euro-Islam predigt und sagt, nein, das an das, was ihr glaubt zu Hause, das ist nicht der echte Islam. Mhm. Die wollen die Leute indoktrinieren des Todes, aber die lassen sich nicht indoktrinieren.
Nee.
So, und damit machen sie sich noch mehr lächerlich. Mhm. Nur die Deutschen, die haben sich schön indoktrinieren lassen, dass ihr Kollektiv-Scheißdreck und ihr Sozialismus gute Sache und so ein Scheiß.
Ja.
Das offenbart wieder alles.
Ja, es ist ja auch die Apokalypse. Ne? Ja. Die Apokalypse, die liefert hier wirklich wie bestellt. Ja, aber wie gesagt, ich meine, so Thema der Woche war ja CDU und hier dieses Rumgeplänkel, beziehungsweise hier diese Personalentscheidungen des Bundeskanzlers, der ja jetzt in seinen wohlverdienten Sommerurlaub abgetaucht ist. Ich muss schon sagen, also da kocht die Stimmung hoch und wir haben uns ja, ich glaube so im Verlauf des letzten Jahres haben wir uns ja mindestens 5-mal die Frage gestellt, ist er jetzt am Ende? Ne? Ist er jetzt am Ende? Und das ist jetzt wieder so eine Situation, wo man sich fragt, so, kann das überhaupt noch weitergehen? Ich meine, er hat jetzt wieder so eine neue Eskalationsstufe erreicht und wir haben uns ja im Vorfeld immer mal gefragt, ja, wie ist denn jetzt eigentlich so die Stimmung in der CDU? Und da haben wir schon gemutmaßt, ja, es wird wahrscheinlich stimmungstechnisch in der CDU bei diesen Umfragewerten und bei dieser Politik, die da betrieben wird, wahrscheinlich nicht zum Besten stehen. So, und jetzt haben wir es halt hier zum ersten Mal wirklich schwarz auf weiß, dass hier wirklich zum Teil ganze Landesverbände rebellieren. Ich erinnere da an diesen Brief, der da aus Rheinland-Pfalz gekommen ist, ja, bezüglich dieser Abdankung des Verkehrsministers Schnieder. Die haben dann ja den Kanzler gewissermaßen ausgeladen, ne? Und dann auch gesagt, ja, so ein Treffen, hier so ein Zusammenkommen, das setzt so ein Mindestmaß an Wertschätzung und Vertrauen voraus.
Na, das ist ja auch schon ein schöner Seitenhieb.
Das ist nicht nur ein Seitenhieb, das ist ein Tritt in die Eier mit Anlauf, ja. Also das ist also im wahrsten Sinne des Wortes. Also man kann schon sagen, da hat sich ein Landesverband, wenn auch nicht formal juristisch, wenn du so willst, aber doch, ich sag mal, durch die Blume gesagt, von dem Kanzler verabschiedet. Mhm. Ja, also wenn ich jemandem sowas an den Kopf werfe, dann ist das nicht mehr mein Kanzler. Dann sage ich, also ich vertraue dir nicht mehr und ich schätze dich nicht mehr wert. Mhm. Wer bist du überhaupt? Mein Kanzler bist du nicht mehr, ja. So, und das kriegst du ja auch mit aus anderen Landesverbänden. Also es hat ja eine ganze Kaskade an Personalverschiebungen gegeben. Also hier, der eine geht dahin, der andere dorthin, wieder ein anderer wird abberufen. Ne? Und die, ich sag mal, Landesverbände, die da betroffen sind, unter anderem auch Sachsen-Anhalt, wo ja jetzt bald Wahlen stattfinden, hat sich ja, ich glaube sogar Sven Schulze hat sich ja auch schon despektierlich diesbezüglich geäußert, dass das jetzt hier so im Vorwahlkampf bei ihm in Sachsen-Anhalt, wo es halt um die Wurst geht, nicht hilfreich ist, was da jetzt passiert und so. Ne? Oder ich meine auch hier der Kretschmer aus Sachsen hat sich wohl geäußert, hat wohl gesagt, ja, ich glaube, da ging es um eine Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, die da jahrelang einen super, super Job gemacht hat, also was so ein Politiker unter einem super Job versteht, also war da eingebettet, hat, ne, wie gesagt, sich da etabliert und dann wurde die auf einmal aus welchen Gründen auch immer ins Kanzleramt abberufen. Also das muss jetzt so sein, die kommt jetzt bitte, ne? Und die hat sich dann auch über so einen, ja, hat dann auch über so ein Tweet oder ich glaube auch bei X, da hat sie sich dann halt geäußert, gesagt, ja, wenn der Kanzler ruft, dann muss man halt kommen. Also hat dann auch schon so zu verstehen gegeben, so ganz zufrieden ist sie mit dieser Willkürentscheidung des Kanzlers nicht gewesen. Also wie gesagt, so alles zusammengefasst haben wir jetzt so einen riesenschönen, wunderbaren Klumbatsch an öffentlichen Äußerungen aus der CDU, worauf wir ja eigentlich die ganze Zeit gewartet haben, ne? Dass in der CDU mal sowas passiert. Und jetzt ist es ja passiert. Mhm. Jetzt steht der Kanzler gewissermaßen. Ich meine, wie behindert muss man sein? Ich meine, er ist jetzt im Sommerurlaub, also da findet jetzt erstmal keine Politik statt. Aber was die Leute jetzt im Hinterkopf behalten, dass es in der CDU echt rumort, dass es richtig scheiße aussieht. So, und was meinst du, wie es jetzt den Wahlkämpfern in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt geht? Die werden doch jetzt angesprochen werden wegen, was ist denn da bei euch los? Ja, ihr wollt das Land regieren, ihr habt doch nicht mal euren eigenen Laden im Griff. Mhm. Ne? Ich meine, der hat damit, und da sage ich halt, also ich bitte dich, ich meine, also mir fehlen die Worte, weil es eigentlich so komplett bescheuert ist. Also wenn dich doch eine tiefere Logik dahinter steckt und meine Logik ist, also ich habe ja schon interpretiert, er will offenkundig die CDU wirklich vernichten, ne? Also wie kann man so doof sein, kurz vor der Sommerpause, wo das der letzte Eindruck ist, der bleibt, bis zu den Wahlen, wenn du so willst, wie kann man da für den Eindruck sorgen, dass die eigene Partei, dass da irgendetwas ins Wanken geraten ist, dass da irgendetwas rumort, dass da irgendetwas instabil ist, ja? Das schwabert jetzt so den ganzen Sommer mit, ne? Ja.
Ja.
Ja, ich sag dir, der will die CDU vernichten, der Merz. Das ist, ich sag dir, vielleicht ist der wirklich noch so ein letzter Konservativer, der sich denkt, boah, ich muss das Land retten. Das geht nur ohne die CDU.
Ich glaube, ein letzter Konservativer würde eher versuchen, einfach sein Ding durchzuziehen gegen die Merkel-Linie und nicht die Merkel-Linie auf Crack durchziehen. Also klar, es kann sein, dass er die CDU zerstören will, um, keine Ahnung, Platz für was Neues zu schaffen, die AfD zum Beispiel oder so. Aber ich halte das schon für sehr weit hergeholt, wenn man einfach nur mal Eigeninteressen betrachtet. Also der Typ, der ist ja ein Vollnarzist. So. Also der, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Der ist ja im Prinzip dieser Ausdruck von Olaf Scholz. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich weinen sollte oder sowas, ne? Als irgendein Bürger ihm sein Leid geklagt hat. Und das ist Merz halt in Person einfach. Mhm. Und ich glaube, dass er starke Ambitionen hat halt, oder hatte, halt Kanzler zu werden, um es allen zu zeigen, dass er es doch schafft. Mhm. Dass er doch der Richtige für diesen Job ist und dass er trotz der ganzen Zurückweisungen, die er erlebt hat, das ist jetzt eine halbe psychologische Analyse von Merz, aber ich glaube, der will einfach durchziehen. Der sagt jetzt, ey, ich bin Kanzler und ich bin ein guter Kanzler und ist völlig abgeschnitten abgeschnitten von der Realität. Bekommt vielleicht noch Schnipsel mit irgendwie, auch dass es rumort in der CDU und so, aber ist alles nicht so schlimm, weil es sind so kleine Landesverbände oder so. Aber allgemein glaube ich, dass er von sich überzeugt ist, dass er einen richtig guten Job macht. Also ich glaube das wirklich und dass er auch aus Frack einfach nicht zurücktreten wird, weil er sagt, ich bin hier der Oberkanzler, der beste Kanzler aller Zeiten. Was ich durchleben muss, das musste noch nie jemand durchleben. Ja, wir haben all diese ganzen Zitate von ihm, die seine Grandiosität, die er nur so rausschreit. Also der will nicht die CDU zerstören oder ein konservatives Leben hier etablieren, der will einfach nur der Geilste sein.
Und scheitert damit kläglich.
Ja, natürlich.
Ich meine, aber jetzt hat es ja eine Aussprache gegeben zwischen den, also in der Fraktion und da hat es wohl so ein paar Wortmeldungen gegeben. Also das stand zumindest eben gerade noch so in der Bild-Zeitung. Also bei dieser Aussprache hat es wirklich keinen einzigen Beitrag gegeben, der in irgendeiner Art und Weise den Kanzler gelobt hätte oder gedankt hätte. das, was eigentlich ungewöhnlich ist, also was eigentlich so nicht vorkommt, ist halt so nicht vorgesehen. Da hat es dann wohl tatsächlich so an die 15 Wortmeldungen gegeben und die waren allesamt kritisch. Allesamt kritischer Natur. Und da war unter anderem auch wieder hier der, ach, wie heißt er nochmal, der Johannes Winkler, der von der Jungen Union, der hat dann auch wieder zu verstehen gegeben, so was jetzt hier gerade, also er sprach dann tatsächlich auch von einer existenziellen Krise, in der sich die CDU befindet, also angesichts dieser Umfragewerte um die 20% und hat dann auch zu verstehen gegeben, das fand ich sehr interessant, hat dann auch so gesagt, so, ja, das werden andere, also ich weiß jetzt nicht, ob er es war, aber ein anderer anwesender CDU-Politiker soll ihm dann wohl auch gesagt haben, ja, also es wird wahrscheinlich nicht nur uns so gehen, sondern auch anderen Wahlkämpfern, die auf der Straße stehen, an den Ständen stehen, die werden angesprochen. Ja, wer hat die Leute denn ins Land gelassen? Das wart ihr doch, ja. Und das kommt jetzt so aufs Tablett, ne? Und das wurde dem jetzt so mehr oder weniger so vor den Latz geknallt. Auch dass, wie gesagt, diese existenzielle Krise der CDU ist ja eine existenzielle Krise der dort anwesenden Parteiapparatschiks, ja. So, das sind ja Lebenspläne, die geschustert worden sind, ja, so nach dem Motto, ja, gehst du mal hier eine Ausbildung machen, hast du gutes Gehalt, ne, kannst du Autos reparieren, kannst du unter der Hand verdienen, ne? Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich gehe jetzt in die Partei, CDU, hast du immer einen sicheren Platz, ne, kommst auf jeden Fall in den Landtag, ne, und musst dich nur schön einschleimen, musst nur immer schön den Bückling machen, ne, aber da kannst du Karriere machen, da musst du auch nicht allzu viel können, ne, da zählen halt die Verbindungen, die du hast, ne, und dann kannst du dir hier und da die ein oder andere Gratifikation erlauben, also das ganze Politikerleben als solches mit den ganzen Vorzügen und so weiter lässt sich ja durchaus genießen. So, und das fällt ja jetzt weg. Ne, das ist ja wie bei VW, ja, da werden jetzt auf einmal hier, ja, 15-20% der Stellen gestrichen. So, das ist, ja, ich meine, die Leute bei VW gehen auf die Straße, sagen so, das kann doch nicht sein, mein Job ist bald weg, ja, und so geht's ja jetzt. Oder so müsste es. Oder ja, so
lustigerweise sind es die gleichen, die vorher gegen ihre Jobs demonstriert haben. Für Elektromobilität, für Energiewende, für Massenmigration. Also gut, Massenmigration sorgt sich dafür, dass deren Jobs verschwinden, aber es sind die gleichen Leute.
Ja. Wie heißt das nochmal? Spiele dumme Spiele, gewinne dumme Preise. Ja,
genau.
Ja, und ich sag, also wie gesagt, das ist, ich schätze mal, da ist die Stimmung halt ähnlich wie jetzt bei VW oder bei anderen Großbetrieben, wo die Jobs dann wegfallen, wo du dann siehst, okay, pass auf, wir waren mal eine 30-40% Partei. Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit war es noch eine 40% Partei. Ja,
das war echt schon gar nicht.
So, ich meine, wie lange sind her, ne? 10 Jahre? Weiß ich nicht. Da werden sie doch noch so um die 40% bekommen haben oder sowas, ne? Und das ist pulverisiert, ja? Ja. Ich meine, die haben sich selber halbiert, wenn du so willst, ne?
Und schmerzvoll die AfD halbieren.
Ja, das hat er dann.
Hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht, ne? Ich meine.
Aber wie gesagt, du denkst ja, das ist ein Plan.
Es ist einfach nur eine Vermutung, weil man sich ja schon fragt. Ich meine, Ich glaube, es ist wirklich immer das Falscheste, Politikern Dummheit zu unterstellen. Das ist, glaube ich, so die einfachste Erklärung von allem. Dummheit entschuldigt
viel. Kommt immer drauf an. Keine Ahnung, Katrin Göring-Eckardt oder so.
Okay,
ist ein Punkt. Da würde ich jetzt nicht einen hohen IQ in gar nichts unterstellen.
Ja, wobei sie muss immerhin die Bauernschleue besitzen, den Posten, den sie da hat, irgendwie ergattert zu haben. Sie muss also zu Zeiten XY irgendwie erfasst haben, dieses und jenes ist jetzt nötig. Ich kann nichts, ich kann nur Teller waschen, das vielleicht nicht mal besonders gut. Ja, ich kann Kartoffeln schälen, schneide mir dabei aber dauernd in die Finger, ich muss was anderes machen, möchte mehr Geld verdienen. Sie muss irgendwie begriffen haben, wie sie sich in der Partei verhält. Also welche?
Ja, da ist ja dann wieder, ich weiß nicht, ich glaube war es bei ERF oder war es bei Freizung? Hat letztens wieder jemand einen Artikel geschrieben, warum Politik die das Böseste an die Macht lässt oder irgendwie so in der Art war der Titel, Also das, im Prinzip ja, dass ja die Psychopathenquote da sehr, das sehr hoch ist. Das war doch
hier Oliver Gorus.
Ja, kann sogar Oliver Gorus gewesen sein, ja. Also ich habe den Artikel nicht gelesen, blöderweise. Ich habe nur die Überschrift gelesen, weil ich habe Oliver Jahr nicht gelesen. Deswegen weiß ich das schon seit 10 Jahren. Aber ja, du kommst halt, wenn du besonders intrigant
bist. Ja.
Schweres Wort.
Um Gottes Willen.
Wenn du gut Intrigen stricken kannst.
Die haben
und dich da auf der sozialen oder vielmehr auf der asozialen Ebene durchbeißt, dann kommst du natürlich auch an so Posten. Dann hat sie natürlich den Vorteil, sie ist eine Frau und sie war auch damals ist keine potthässliche. Muss man dazu sagen, also da ist ja auch schon mal, es ist ja, du siehst es ja sogar bei Libertären so, oh, wir brauchen viel mehr Libertäre in der Partei oder in der Politik. Oder, ja genau, viel mehr Frauen in der Politik oder im Libertarismus oder so. Mhm. Also du siehst ja, Frauen werden überall bevorzugt. Da kannst du selbst zu den Libertären gehen, da werden Frauen bevorzugt. Die würden alles dafür tun, um mehr Frauen in die Bewegung zu kriegen. Und genauso ist es halt bei den Grünen, genauso ist es bei der CDU, bei allen anderen, die dann die Frau da hochhiefen, einfach weil sie eine Frau ist. Mhm. Und mir erzählen Leute, wir leben im Patriarchat. So. Und oder Frauen werden benachteiligt. Nee, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich herkomme, wo ich hin wollte.
Dummheit,
ja, Dummheit.
Asozialität,
genau. Also
Intrigantentum.
Ja, genau, ich glaube, das waren die Punkte. Also die kann sich halt gut gegen ihre Mitbewerber durchsetzen und zwar nicht auf sachlicher Ebene wahrscheinlich, sondern eher
auf emotionaler
Ebene. Dann ist sie eine Frau, dann war sie relativ früh dabei und ja, so kommt man an so einen Posten einfach. Also und genauso wird das bei anderen auch nicht anders. Also in der CDU würde ich schon sagen, da ist hauptsächlich Netzwerk das Ding, um nach oben zu kommen. Du musst mit den richtigen Leuten zu tun haben, die richtigen Kontakte haben, die richtigen Fürsprecher haben, dann kommst du hoch. Und da entscheidet auch keine Fachkompetenz, sondern ja, mit wem kann ich die besten Deals machen und, ne?
Ja, das ist ja das, was ich sag, aber das ist ja auch eine Form von Intelligenz. Intelligenz, die ich nicht allzu hoch stechen möchte.
Es ist eine Form von Intelligenz, aber es ist so eine dunkle Seite der Intelligenz.
Ja, es ist halt so eine
Manipulation im Prinzip.
Ja. Also ja, aber man muss das auch können. Ne? Also was ich nur sagen wollte, man sollte, wir haben ja eben noch von Merz gesprochen oder über ihn gelästert und da sage ich halt auch, okay, ihnen einfach nur Dummheit zu unterstellen, ist manchmal vielleicht die bequemste aller Erklärungen, weil man kann es sich ja nicht erklären. Also man schaut sich das alles an und man fragt sich das. Man kann so blöd nicht sein, dieses oder jenes zu machen.
Würde ich auch wieder widersprechen. Weil am Ende des Tages auch so ein, keine Ahnung, ich würde Friedrich Merz jetzt tatsächlich keine Blödheit unterstellen, aber keine Ahnung, Klingbeil würde ich wahrscheinlich Dummheit unterstellen. Aber da liegt es halt daran, er beschäftigt sich ja nicht mit Gegenargumenten. Er kriegt alles aus seiner Bubble mit und alle bestätigen ihn. So, und er hält sich für extrem klug. Weil er ja auch überall Bestätigung kriegt und Lob und so weiter, Anerkennung. Und wie gesagt, es gibt ja keinen, der ihm widerspricht, weil er in seiner Bubble lebt. So, und ihm würde ich schon unterstellen, dass er nicht besonders klug ist. Und vielleicht noch nicht mal bösartig ist. Also gerade so ein Klingbeil ist wahrscheinlich irgendwo so ein Zwischending irgendwie. Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt wieder irgendwo hin mit, also du sagtest so, ja, die sind nicht dumm, so, aber im Prinzip
nicht vollumfänglich,
so, aber manche sind halt schon dumm, aber die werden nicht als solche wahrgenommen, wie gesagt, aus der eigenen Bubble, also ich glaube, dass super viele SPD-Fanboys Lars Klingbeil für einen äußerst intelligenten Mann halten. Und du, also den widerlegst du mit eine Stunde österreichische Schule. Widerlegst du den? Also du brauchst nur die Basics wissen, du widerlegst den Typen. Also du zersägst den komplett.
Ja.
So, aber alle halten ihn für klug.
Ja.
Also seine Fanboys halt, ne?
Ja. Ja, aber wie gesagt, bei Friedrich Merz ist das ja eher nicht der Fall. Ne? Und bei Friedrich Merz, das hat man ja so in der Vergangenheit die ganze Zeit gehört. Also Friedrich Merz scheint ja was seine eigene Bubble angeht, scheint er ja diesen Luxus, den ein Lars Klingbeil erfährt, ja nicht zu haben. Ja, ganz stimmt, im Gegenteil. Ja. Bei Friedrich Merz ist es ja so, dass, wie gesagt, die Stimmen ja immer lauter und lauter werden. Und jetzt ist es mal öffentlich geworden, dass es da gewisse Gegenstimmen gibt, die ihm sagen, hör mal, Friedrich, was du hier machst, das ist so nicht richtig. Ne? Du bist hier, wie hat das der Bremer CDU-Chef genannt, hier, du führst dich auf, als sei das eine Firma, wir sind aber eine Partei. Ne? Nochmal so ein Tritt in die Eier, aber so mit Anlauf, ja.
Wobei, da rieche ich schon wieder so einen antikapitalistischen Einschlag irgendwie so. Also ich glaube, dass tatsächlich ein Staat, der wie eine Firma geführt würde, besser funktionieren würde als so. Absolut,
es geht, darum geht es ja gar nicht. Ja. Das wissen wir alle, dass das viel, viel besser wäre, wenn man das hier führen würde
wie eine Firma. Wenn das profitorientiert wäre.
Absolut, und. Ja, es muss ja nur auf, weil es ja der Allgemeinheit dient, soll es wenigstens nicht Verluste machen. Ne? Also das ist
überlebt. Ja, und du kannst halt keine Menschen zwingen mitzumachen.
Ja,
also wenn es wie eine Firma geführt wird, dann musst du auf die Freiwilligkeit setzen. Dann musst du ein Angebot machen, das die Leute freiwillig annehmen und dafür auch bezahlen wollen. Und
du musst halt gut sein. Ne? Ja. Dafür musst du dich halt auch anstrengen.
Da muss ich dann wieder sagen, hat der Bremer Typ halt Scheiße gelabert. Er führt diesen Staat nicht wie eine Firma, sondern er führt diesen Staat
die
einfach
CDU.
Wie ein
die CDU. Es geht um die CDU, die er da führt.
So, ja, oder
ja, das CDU. Das ist aber, wie gesagt, das ist, ne, ich meine, es ist ein, er spricht da als Politiker.
Ja, er hat halt keine Ahnung vom Unternehmertum und
wirft
ihm vor, wie ein Unternehmer zu handeln, obwohl er nicht weiß, wie ein Unternehmer handelt.
Ja.
Ist immer wieder schwierig, aber.
Jetzt hast du mich wieder komplett abgelenkt. Alles gut. Nee, also es geht ja nur darum,
dass. Ich hatte mir extra vorgenommen, dir nicht wieder reinzuscheißen, aber dann.
Sorry. Ja, passiert es immer und immer wieder. Ja. Ach, ich wünschte, ich könnte mal mit Christian Schneider sprechen. Da käme ich wahrscheinlich häufiger zu Wort und
weh. Meinst du? Ich weiß es nicht.
Ja, ihr legt die Latte schon ziemlich hoch, muss ich sagen.
Eigentlich, wo ich, mein letztes Mal, wo ich bei Christian Schneider war, war ich ja eher so ein bisschen in der zurückhaltenden Position, so, weil keiner gekannt ist noch nicht und so, haben es gerade kennengelernt und so ein bisschen schüchtern und so, ne? Wie das bei mir immer so ist. Aber ich glaube jetzt, so wir würden uns einfach die ganze Zeit nur noch anschreien, wenn wir uns so reinsteigern im Unterbrechen und nein, jetzt rede ich.
Ich wollte es jetzt auch nur ein Stück weit auf die Spitze treiben, dass ich bei Christian Schneider vermutlich häufiger zu Wort käme und auch seltener unterbrochen worden
wäre. Das ist schon eine sehr harte Kritik an mir.
Manchmal muss die auch sein, ja?
Ja, ja.
Aber was wollte ich sagen? Jetzt will ich die ganze Zeit.
Du warst ja der Bremer, also der hat keinen Rückhalt aus.
Genau, der hat, wie gesagt, Friedrich Merz hat, wie gesagt, nicht diesen Luxus der ihm wohlmeinenden Bubble, sondern ganz im Gegenteil. So, und das hat ja auch, ich sag mal, in den vergangenen Wochen schon seit Monaten im Prinzip, da ging es auch um Rentenreform, Gesundheitsreform und so weiter. Es ging um die ganzen Auftritte von Friedrich Merz und da hat ja der Schuler, der da wohl so diverse Kontakte hat, der hat ja auch schon so zu verstehen gegeben, dass der Mann, also Friedrich Merz, so vollständig beratungsresistent ist. Ja, also dass die Auftritte, die Reden, die er da von sich gibt, die Statements, alles, also wirklich das gesamte Merz-Paket, ja, wo wir uns ja auch schon immer gefragt haben, hat der Mann keine Berater oder ist der einfach nur beratungsresistent? Also Friedrich Merz steht im Prinzip wirklich komplett, also mehr oder weniger, komplett alleine da, kriegt wahrscheinlich von links und rechts, vorne und hinten Ratschläge, an die er sich nicht hält. Also er wird auf jeden Fall in der Bubble, in der er jetzt ist, auf keine, wie soll ich sagen, positive Resonanz stoßen. Also das heißt, er ist nicht nur Narzisst, er ist eigentlich Vollpsychopath. Ja, also
ja, entkoppelt von der Realität.
Also vollständig, ja. Also nicht nur von der hier deutschen Realität, sondern auch von der parteiinternen Realität. Oder, und das ist eben meine Erklärung, es ist sein absichtsvoller Plan, diese CDU zu vernichten. Und jetzt, wie gesagt, also der Gedanke, das ist jetzt eigentlich nur so ein wie soll ich, der ist nicht hundertprozentig ernst. Der ist nicht, also ich würde sagen, das ist jetzt hier Aluhut mit Goldrand und so.
Ja, ich meine,
du weißt, was ich meine, aber man fragt sich ja doch, könnte da nicht eventuell tatsächlich was dran sein, weil was er unternimmt, was er anstrengt, wie er auftritt, was er tut, ich meine, wenn es sein Ziel wäre, dann ist er bis jetzt also absolut richtig auf dem richtigen Erfolgsweg. Ja. Also hat die CDU auf, ich sag mal, 20-21% gepresst, hat dafür gesorgt, dass die Landesverbände im Osten quasi chancenlos dastehen gegen eine AfD. und legt quasi immer noch einen oben drauf und hört nicht auf damit. Hört nicht auf, also lässt sich, wie gesagt, nichts sagen, macht, zieht durch und im Prinzip haut der damit die CDU so richtig kaputt. So, und jetzt muss man das einfach mal so sagen. Also ich persönlich, also wenn ich jetzt konservativer wäre, wenn ich jetzt konservativer Wähler wäre, dann würde ich mir das tatsächlich auch wünschen. Dann würde ich auch sagen, so das Beste, was der CDU in der jetzigen Form passieren kann, das ist wirklich die komplette Zersplitterung. Ja, da muss man sagen, okay, der Haufen, so wie er jetzt aufgestellt ist, der, mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Nee. Du kannst mit einer Partei nichts anfangen, die partiell glücklich darüber ist, koalitionsfähig mit den Grünen oder der SPD zu sein. Ja. Eigentlich müsstest du als CDUler sagen, ey, hör mal, wir sind die CDU, wir sind die Konservativen, wir haben ja irgendwann einmal irgendwas mit Wirtschaft am Hut gehabt, ne, Friedrich Erhard und so weiter, hier schön niedrig Steuern und so weiter, ne, das ist unser Ding, Leistung, 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 Fortschritt, Wohlstand, Haus bauen, ne, das Typische, ne, womit man so die CDU in den, ich sag mal, noch 80er Jahren verbunden hat, ne, da muss man sagen, mit diesen verkackten Scheiß ökosozialistischen Müllhaufen wollen wir nichts zu tun haben. Das sind unsere Gegner.
Ja.
So, dann hast du aber Leute wie den Wüst oder den Günther, die sagen, ja, wir müssen uns offen halten, die Mitte. Wir müssen mit den Demokraten müssen wir zusammenarbeiten. Und ich sag dir, also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass es in der CDU noch diese Kreise gibt, die da sagen, okay, pass auf, es geht hier gerade richtig, richtig abwärts und diese ganzen Privilegien, die wir haben, die werden wir bald nicht mehr haben, wenn es hier weiter abwärts geht. Ja. Dann sind wir hier Regierende eines Shitholes, wo demnächst hier Ratten rumrennen, weil die EU irgendwelche Gifte verboten hat, die man jetzt nicht mehr präventiv austragen darf. Ich meine, gerade wir, ne, hier aus GV, ne, das wird ja spannend, ne?
Ich habe noch nie eine Ratte in meinem Garten gesehen.
Wir hatten aber tatsächlich.
Aber du hast mehr Feldnähe.
Ich habe Feldnähe. Ich habe auch.
André hatte auch mal irgendwas von Ratten erzählt, aber die könnten irgendwie vom Supermarkt in der Nähe kommen oder
ja,
so.
Ja, das kann. Ja, der wohnt ja in Supermarktnähe. Ja, auch. Aber ich meine, ich habe gehört, dass in Orken, da hatten die letztes Jahr zumindest tatsächlich so eine regelrechte Plage.
Ja. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber ja, ich lese ja auch nicht die lokalen Nachrichten.
Ich hab, glaube ich, einmal eine Ratte im Kompost, habe ich mal gesehen. Die ist dann aber auch direkt wieder getürmt, als ich den so umgeschichtet habe. Und da ist die rausgerannt und seitdem eigentlich nicht mehr. So, ja, es ist eigentlich uninteressant, mein Garten für irgendwelche Ratten.
Die wollen das jetzt in einem Rattenloch machen.
Ja, richtig. Also das soll jetzt auch noch mal optisch, und vegetativ soll es hier ein Rattenloch werden. Ja, also damit es jeder versteht, hier Deutschland wird zu einem Shithole verwandelt. Und wie gesagt, also so dieser Gedanke, der schwingt halt irgendwie immer mit. Ne? Und es schwingt auch immer dieser Gedanke bei Friedrich Merz mit, hör mal, wenn der schon so ein Narzisst ist, wenn das schon so ein Psychopath ist, dann ist der mit Sicherheit sehr, sehr nachtragend. Und dann wird der, aber wem gegenüber ist der nachtragend? Der CDU gegenüber. Ja,
aber das kannst du ja in zwei Richtungen kompensieren. Einmal in, ich habe eine Zerstörungswut, ich mache diesen Laden jetzt platt oder ich zeig's jetzt allen. Und ich denke halt, er sagt eher, ich zeig's jetzt allen und du sagst, er macht die Zerstörungswut.
Ich glaube, es passt eher. Es passt einfach eher, also weil, wie gesagt, diese komplette gequirlte Scheiße, die er an den Tag legt, was der für einen Blödsinn von sich gibt. Hätte er nur zwei, dreimal auf den einen oder anderen erfahrenen PR-Berater hören müssen, der ihn dann gesagt hat.
Ich glaube, der hat keine. Ich glaube, der hält sich selbst für so grandios, dass er keinen Berater hat.
Die Leute sind umringt von irgendwelchen PR-Beratern. Das gibt's nicht.
Dann hört er denen nicht zu.
Dann hört er denen nicht zu. Aber wie gesagt, der Punkt ist der, wie gesagt, diese Geschichte damals, als er dann gewissermaßen unter Merkel gegangen worden ist, das muss ihn, wenn er schon Narzisst ist, das muss ihn so tief gekränkt haben.
Ja.
So richtig tief, das brodelt.
Alles, da
muss er sich gesagt haben, so boah, das tut weh, das tut richtig weh, ne? Und ich weiß nicht, möglicherweise sind dann irgendwie in dieser Zeit irgendwelche Rachegedanken in ihm hochgekommen und dann hat er ja auch beobachten können von dem Zeitpunkt an, von Anfang der 2000er Jahre. Da hat er ja gesehen, wie Merkel die Partei umstrukturiert hat, wie sie die alten weißen Männer einen nach dem anderen quasi mundtot gemacht hat. Die hat die ganze Partei gesäubert von diesen alten weißen Männern, die ich sag mal, vielleicht noch ein bisschen mehr Skrupel gehabt hätten, mit, weiß ich nicht, beispielsweise den Grünen zu koalieren, ja. Ich glaube, so ja. Anfang der 2000er war das, wäre das eher unwahrscheinlich gewesen und mittlerweile ist es Konsens. Ja, mittlerweile muss die CDU ja, offen zu allen Seiten, außer natürlich zu den bösen, bösen Rechtsextremisten sein, deren Sprache sie jetzt aber wiederum komplett übernehmen, nach dem Motto, hör mal, ey, sowas will ich hier nicht haben. Abschieben, abschieben. Also die eskalieren ja komplett. Ne? Wo auch einmal, und allerbeste, jetzt wird auf einmal zur Debatte gestellt von der CDU, ja, man muss auch die Staatsbürgerschaft aberkennen können. Dann ich so, Alter, was?
Hätte das ein AfDler gesagt, hätten wir Sondersendungen gehabt.
Wir hätten eine Woche lang, hätten wir Demonstrationen auf der Straße, um diese Partei jetzt doch endlich, wo es bewiesen ist, wie verfassungsfeindlich die ist, dass die verboten wird. Ne? So, und jetzt haut die CDU solche Sprüche raus. Ja, ich will die hier nicht haben, egal ob das deutsche Staatsbürger sind oder nicht. Ne?
Ja.
Staatsbürgerschaften kann man ja aberkennen, wenn die noch eine zweite haben. Oder, also es ist die totale Eskalationsrhetorik seitens der CDU, mit der man also eigentlich begründet hat, deswegen sollte die AfD verboten werden. Also eigentlich
ich glaube, das ist einfach gerade wieder Wahlkampf. Ne?
Ja, also, aber ich meine, so doof kannst du doch wiederum nicht sein. Oder kann man so doof sein? Vielleicht kann man so doof sein. Ich weiß es nicht.
Ich weiß wirklich nicht.
Ich weiß es nicht, aber wie gesagt.
Die müssen sich halt, Sachen noch.
Nee, ich wollte einfach nur noch mal zu verstehen geben, dass das, was da unter Merz passiert, vielleicht tatsächlich dazu führen soll, dass es zu dieser Spaltung kommt, weil ich glaube, eine andere Überlebenschance, eine andere realistische Überlebenschance hat die CDU nicht oder Teile der CDU nicht. Die CDU ist, wie gesagt, so eine Partei, die sich die im Prinzip diese komplette Zerrissenheit unserer Gesellschaft hier so wie unter so einem Brennglas offenbart. Also da ist etwas zusammen, was überhaupt nicht zusammengehört. Und ich sag dir, so ein gewisser Teil der CDUler, die wissen, okay, pass auf, es gibt in diesem Land strukturell, ne, das siehst du an den Umfrageergebnissen relativ eindeutig, es gibt in diesem Land keine linke Mehrheit. Also keine stimmungsmäßige linke Mehrheit.
Außer man zählt die CDU damit.
Ja, theoretisch.
Dann ja.
Ja, aber ich sag mal, du wählst ja, das habe ich ja schon zigmal gesagt, wenn du schon Demokrat bist und wählen gehst, dann wirst du die CDU ja nicht als originär sozialistische Partei wahrnehmen, sondern dann hast du immer noch Helmut Kohl im Kopf, dann hast du immer noch Friedrich Erhard vielleicht im Kopf, dann hast du immer noch
Erhard. Das ist, glaube ich, zum zweiten Mal Friedrich Erhard gesagt, Ludwig
Erhard. Ludwig Erhard, Entschuldigung. Ludwig Erhard, wie gesagt, dann hast du diese Figuren vor Augen, dann denkst du, wie gesagt, an dieses schöne 80er, 90er Jahre Deutschland, dann denkst du nicht an diese Sozialisten, ja, dann denkst du nicht an diese Figuren über die
AfD. Also es gibt keine linke Mehrheit, selbst in den, also sieht man in den Wahlumfragen und in den Wahlen,
Und Man
macht aber linke Politik.
Man macht linke Politik, weil man dazu verdonnert worden ist. Weil die eigene Partei sich dazu entschieden hat oder Teile der Partei dann da übergegangen sind, eben diese Koalitionsfähigkeit, so nennt man das ja heutzutage. Koalitionsfähig muss man ja sein mit allen Demokraten. Ja, das macht das Ganze natürlich zu einem komplett geisteskranken, völlig beliebigen Spielchen wie in der DDR, wo es auch keinerlei Unterschied gemacht hat, wen du wählst, weil letzten Endes kommt die SPD immer an die Macht. Ne? So, und ich glaube, so wie gesagt, man darf die Leute ja nicht für blöd halten. So, ich glaube auch nicht, dass alle CDUler komplett verblödet sind. Und ich glaube schon, dass denen klar ist, Mist, verdammt, wir sind eigentlich nichts anderes als ein SPD-Mehrheitsbeschaffer. Ja, wir sind Garant dafür, dass die SPD immer mit in der Regierung sitzt. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, ohne die SPD zu regieren, weil wir so komplett geisteskrank sind.
Ja.
Möglicherweise weiß das auch ein Friedrich Merz. Und möglicherweise sagt er sich so, okay, diese CDU, die wirst du von innen heraus nicht mehr reformieren können. Da kannst du jetzt tun und lassen, was du willst. Man hat ja gesehen, wie die Leute schon auf gewisse Personalentscheidungen reagieren, ne, nämlich ziemlich empfindlich. Also wenn er denn dann durchregieren könnte, wie er wollte, wie eine Firma diese Partei dann führen würde. ja, dann wäre das eine Möglichkeit, sie zu retten, ne? Aber er weiß, das ist halt nicht möglich. Man muss hier wirklich dafür sorgen, dass es hier auseinanderfliegt. Mhm. Ja, ich sag mal, die Wetten, die laufen ja jetzt schon. Wird Friedrich Merz oder wird die CDU nach oder noch vor den Wahlen jetzt im kommenden September auseinanderfliegen oder nicht, ne?
Ich denke nach den Wahlen.
Ich denke, danach wird's krass. Also danach, ich meine danach.
Und dann bin ich halt gespannt, wie sich das spalten wird. Ich meine, also es wird ja eine grün-utopistische Gruppe in den Linken, in der CDU geben, die ihr Ding machen wird, und dann wird's noch die verbleibenden Konservativen geben. So, aber diese Konservativen, die, wenn die dann wirklich durchziehen wollen, dann müssen die lernen, es auszuhalten, Nazi genannt zu werden. Weil, also, ich will das nur so kurz ein bisschen einwerfen, hatte ich dir eben erzählt, im ZDF gab es wohl eine Reportage über das Bürgergeld. Und also da war eine Reporterin, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, die hat halt diesen Beitrag gemacht, ging wohl auch etwas länger, ich glaube 30 Minuten oder 45 Minuten oder so ging das Ding. Und die haben dann so ein bisschen aufgeklärt über Missbrauch im Sozialsystem und Leute, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht wollen und so. Mhm. Ja, also mal so ein bisschen gewühlt. So. Mhm. Und das dann aber auch kritisch eingeordnet, also kritisiert, würde ich sagen. Mhm. Und ja, daraufhin wurde sie jetzt aus linken Kreisen und von so einer linken NGO, ich nehme an, nicht von dieser NGO, sondern von einer Einzelperson, als Nazi-Schlampe bezeichnet. Eine ZDF-Reporterin, also das linkeste deutsche Fernsehen, was es gibt, nach der AfD, ARD. also da wirst du als Reporterin als Nazi-Schlampe bezeichnet, wenn du kritisierst, dass Menschen das Sozialsystem ausnutzen. Mhm. Also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo man schon das aushalten muss. Also man deckt etwas auf, kritisiert es, Nazi-Schlampe. So, und das muss man aushalten. Und das müssen die CDUler aushalten. Mhm. Wenn die durchziehen wollen, ich meine, der sagt, man muss ihm, wenn er zwei Staatsbürgerschaften hat, die deutsche entziehen und abschieben. Das ist ja, das ist ja das Ding, was sie durchziehen müssen. Mhm. Und ja, darauf wird es sehr, sehr viele Nazi-Behauptungen geben. Mhm. Obwohl das gar nichts mit den Nationalsozialisten zu tun hat. Die hätten ihnen ja gar nicht erst die deutsche Staatsbürgerschaft gegeben, aber gut.
Ja, die wären vielleicht auch etwas, ja, ich sag mal, die hätten, glaube ich, andere Wege und Mittel gesucht und gefunden, mit dem Problem umzugehen.
Aber das ist es halt so. Heute, wo das Wort Nazi einfach alles bedeutet, oder wo das Wort rechts alles bedeutet. Mhm. Ich habe jetzt gehört, Islamismus ist eine rechtsextreme politische Richtung.
Ja, das ist jetzt das neue Framing. Das haben sie jetzt nach dem Christopher Street Day jetzt
damit
so versucht.
Damit man die AfD dafür verantwortlich
machen kann. Richtig. Es ist
geisteskrank. Es ist völlig geisteskrank. Dieses Wort Nazi hat wirklich jede Bedeutung verloren und ist eigentlich nur noch eine Bezeichnung für eine Person, die etwas sagt, was mir nicht gefällt.
Genau, richtig. Pass auf. Und darauf möchte ich unbedingt eingehen. Wie man so schön sagt, also diese Begrifflichkeit Nazi, rechts, rechtsextrem, rechtsradikal, hast du nicht gesehen, die ist ja so dermaßen inflationär in Gebrauch, dass ich mir langsam vorstellen könnte, dass ein CDUler, auch jetzt so der ein oder andere CDUler, sich eventuell sagen könnte, Moment, wir sind eigentlich die Vollpfosten, die sowas von sich geben. Muss ich die überhaupt ernst nehmen?
Ja, genau.
So, also ich glaube, da hat die AfD ja schon eine Menge Vorarbeit geleistet, indem sie ja schon, ich sag mal, diesen ganzen, alles aufgesogen hat an Nazi-Vorwürfen, die es nur aufzusaugen gibt. Und die jetzt, ich sag mal, aus der CDU hinterherkommen mit ähnlichen Ideen, die AfD hat, die werden ja schon mal diese ganze Welle gar nicht mehr mitkriegen, beziehungsweise auch nur noch abgeschwächt. Also was ich sagen will, dieser Nazi-Vorwurf, der vor, ich sag mal, 10 Jahren echt noch übel war. Also ja,
Wenn du
also
den
das
gekriegt hast.
Da war das schon, hör mal, so möchtest du nicht genannt werden. Ja. Also das ist, ne, so bis zu einer gewissen Grenze, aber nicht weiter. Aber das ist ja längst, das ist Käse, das ist gegessen. Das ist, hat überhaupt gar keine, also schon fast keine Bedeutung mehr. Also hat keine Bedeutung mehr. Wie du sagst, also
es ist nur noch, eine ZDF-Reporterin ist eine Nazi-Schlampe.
Du bist nicht meiner Meinung Nazi-Schlampe. Ja? Also das ist komplett entkernt, komplett ja, weiß ich nicht. Und ich glaube sogar mittlerweile dreht sich das um. Also mittlerweile glaube ich, dass jemand, der dann als Nazi bezeichnet wird, das dann vermutlich aus dieser Ecke kommen, dann schon eher als Auszeichnung empfindet. Nach dem Motto, ich bin aus deiner Sicht Nazi. Ich kann nur ein vernünftiger, kluger, denkender, logisch denkender, empathischer Mensch sein, ja, so, wenn du verstehst, was ich meine, ja, also das ist, so kommt das mittlerweile rüber, ne? Also ich glaube, das dreht sich auch, und ich meine, gerade an dieser inflationären, an diesem inflationären Gebrauch dieser Vokabeln, da stellst du ja fest, okay, diese Figuren, dieses linke Establishment, diese Leute, die durch die Institutionen gewandert sind, die stehen blank da, die stehen komplett blank da, die sehen das ganze Gefüge auseinanderfallen. Ich glaube, sogar die Sozis sehen, dass hier jetzt langsam hier die Kacke am Dampfen ist, wo Firmen schließen, Insolvenzen durch die Decke gehen, wo,
Ich glaube, das juckt die noch nicht so sehr, weil die können ja immer noch die Reichen mehr besteuern.
Ja, das ist deren Fantasie.
Aber, deswegen haben die auch noch keine Angst. Die müssen halt einfach nur die Reichen besteuern, dann ist alles wieder gut. Dann leben wir in Utopia. Mhm.
Aber die sehen auch ihre Umfrageergebnisse, muss man dazu sagen.
Aber ich glaube trotzdem, SPDler und auch sehr, sehr viele CDUler, Grüne und Linke sowieso, die sind komplett geistesgestört. Also die kriegen halt wirklich nicht mehr mit, was hier eigentlich abgeht. Hm. Und wie gesagt, deren Hoffnung ist, wir besteuern jetzt einfach die Reichen und dann wird alles wieder gut, dann können wir alles finanzieren, dann kriegen die ganzen Terroristen, kriegen noch ihre Streichel- und Berührungstherapie und so, damit die keine Anschläge machen und so. Und dann, wir müssen die einfach nur richtig integrieren und dann, also die glauben halt wirklich an so eine utopische Idee von Ringelpiez mit Anfassen und so. Mhm. Und wir haben uns alle lieb und die Brathähnchen fliegen einem in die Luft. Wenn wir doch nur die Reichen besteuern, wenn wir Elon Musk einfach nur all sein Geld wegnehmen, dann können wir den Weltfrieden herstellen, dann können wir den Hunger in der Welt lindern oder heilen. Und alle sind top gebildet, alle sind Raketenwissenschaftler und alle verhalten sich so, wie ein SPDler sich das vorstellt, wie man sich als Mensch verhalten soll. Das ist eine Geisteskrankheit, wirklich. Das ist eine Geisteskrankheit, die verfolgen. So, und das beginnt bei der SPD beziehungsweise im linken Flügel der CDU. Mhm. Da beginnt das. Dieses utopische Denken ist ja genauso mit der Energiewende und alles. Das spielt da ja alles mit rein. Das ist ja alles eine Geisteskrankheit, wirklich buchstäblich. Mhm. Das ist eine utopische Vorstellung, die im Kopf haben und die mit einfachsten Mitteln umgesetzt werden kann. Also wir müssen einfach nur alle ausrauben. Alle ausrauben, die mehr haben als ich.
So. Ja.
Und dann Utopia. Dann schmeißen wir einfach alle Probleme mit Geld und dann hat sich das erledigt.
Hast du übrigens, wo wir schon mal von Problemlösungen aus sozialistischer Sicht sprechen, Thema ist ja nach wie vor die Wahl in Sachsen-Anhalt. Da habe ich gestern hier so einen Beitrag gesehen hier von, wie heißt er, Kolja, Aktien mit Kopf, sehr schön. Da habe ich auch gedacht, so, ey, das ist wirklich so, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht, jetzt haben sie wirklich so den totalen Offenbarungseid geliefert. Da gibt es so eine Kampagne, die heißt irgendwie taktisch wählen. Mhm. Ja, und diese Kampagne, die ruft jetzt in Sachsen-Anhalt dazu auf, doch bitte, bitte, bitte der SPD eine Stimme zu geben, bitte, bitte den Grünen eine Stimme zu geben. Und also die rekrutieren jetzt Leute, junge Leute, die dann vielleicht mal für ein Wochenende da hinkommen. Dann wird dann halt hier Anfahrt, Unterkunft, Verpflegung bezahlt und dann sollen die so von Tür zu Tür gehen und dann demokratische Wähler ansprechen. Ja, also das heißt, demokratische Wähler, gemeint sind natürlich CDUler und ja, ich glaube tatsächlich nur CDUler. Mhm. Den Linken will man keine Stimme klauen. Also es sollen im Prinzip CDUler angesprochen werden, die dann taktisch Grüne und SPD wählen sollen, damit die reinkommen, damit man eine absolute Mehrheit der AfD verhindert.
Ja.
Das ist jetzt deren Strategie. Das ist jetzt deren.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also es wird wahrscheinlich in diesen linken Köpfen wird es jetzt wahrscheinlich Überlegungen geben. Also in linken Köpfen. Ich glaube nicht, dass sich da besonders viele CDUler finden werden, die jetzt
Sagen, hey, wählt mal lieber die Grünen.
Ich will eigentlich konservative Politik und jetzt soll ich die Grünen wählen. Lass mal nachdenken. Nein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt sein wird, dieses Vorhaben, aber ja, man kann es ja mal probieren. Aber ist
in Sachsen-Anhalt nicht die CDU auch irgendwie so relativ niedrig in den?
Die ist bei 24%.
Bei 24%.
So in Mecklenburg-Vorpommern sieht es übel aus, da ist sie bei 9%.
Ne? Genau, ach so, ja, okay, das habe ich im Kopf gehabt. Weil da ist dann vielleicht auch Kacke, wenn du jetzt die Hälfte der CDU-Wähler dazu bringst, eine andere Partei zu wählen, die CDU fliegt dann raus.
Ja, wobei ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Sache für die Etablierten relativ safe. Also noch hätten, nach den jüngsten Umfragen, die ich gesehen habe, würde die AfD selbst mit der CDU keine Mehrheit bilden. Mhm. Also da wäre Rot-Rot-Grün quasi ziemlich sicher. Ja. Also da würde Schwesig sich wahrscheinlich den Ministerpräsidentinnenposten behalten. Also da, ich glaube, da geht der Kelch an der CDU noch vorbei. Da wird, also ich meine, das Problem für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist ja das, sie wird dann ja vor die Wahl gestellt. Sorge ich dafür, dass jetzt eine rot-rot-grüne Regierung ins Amt kommt mit meiner Unterstützung oder sorge ich dafür, dass eine AfD-Regierung eine Mehrheit hat? Daran wird es sich, also bei der CDU, ja, da wird es sich entscheiden. Aber ich glaube, die CDU unternimmt auch in Mecklenburg-Vorpommern alles, um dieses Dilemma zu verhindern. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Mit diesen Fischbrötchen?
Ach so, ja, ja. Was soll man dazu sagen?
Ne? Ja, ich weiß es nicht.
Ein Land in einer schweren Krise und die kommen mit Fischbrötchen auf den Wahlplakat.
Ich bin das Fischbrötchen. Ja. Die CDU ist das Fischbrötchen. Wähle Fischbrötchen.
Ja, Fischbrötchen. War immer gut.
Ja, schmeckt immer lecker.
Schmeckt immer lecker, genau.
Ja. Ja. Also, da ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, aber der scheint der CDU jedenfalls nicht besonders wohlgesonnen zu sein oder wollte eben wirklich dafür sorgen, ja, dass die CDU. Oder
die sind halt auch wirklich auch, diese PR-Berater sind wahrscheinlich auch alle verrückt. So. Vielleicht hat Merz einfach so einen komplett verrückten PR-Berater.
Kann auch sein.
Und die Werbekampagnen werden halt auch irgendwie von Leuten, die von der Uni kommen, gemacht. Also die sind auch alle völlig verrückt.
Mhm.
Und dann, ja, was gefällt den Leuten? Fischbrötchen.
Ja. Ja? Super.
Geil, machen wir ein Fischbrötchen. Das ist konservativ, weil das haben wir schon immer gegessen. Das kommt jeden Freitag auf den Tisch. Und ja,
wir sind ja hier in MacPom, ne?
Ja.
Ach, alle geisteskrank. Ja. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dieser Sendung, meine Damen und Herren. Komm, ey, jetzt haben wir schon über eine Stunde. Ich muss noch schneiden und rendern und so weiter.
Schneiden, rendern, hochladen, harte Arbeit.
Oder hast du noch irgendwas?
Weiß ich nicht mehr. Hast du noch irgendwelche Themen?
Also
ich hatte eigentlich zu allem einen Take gefühlt.
Wir haben hier, weiß ich nicht, wir haben eigentlich, also so zu meinen, warte, was habe ich? Ja, geheime Planungen, Bundesnetzagentur bereitet Deutschland auf lang anhaltende Stromausfälle vor. Bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ich glaube, die Speicherstände die Gasspeicherstände, die sind wohl auf ziemlich historischem Niedrigstand und ob wir zum Oktober, November.
Aktuell auch wieder?
Ja, immer noch.
Also ich habe aktuell keinen Überblick, aber die waren schon mal in gefährlichem Bereich, ja.
Wir sind jetzt bei 45% und wir müssen ja bis zum Herbst. Achso, ja,
da müssen wir aufgefüllt haben.
Ja. Wir müssen aufgefüllt haben bis Oktober, November.
Ich glaube, das schaffen die, also es könnten die schaffen. Die haben das, glaube ich, in der letzten Wintersaison auch vorher geschafft, noch irgendwie kurzfristig die Dinger voll zu kriegen.
Ja.
Also wenn die wollen, geht's.
Ja.
Wenn der Staat will, dann kann man auch mal eben Gas irgendwo anders kaufen und dann, das ist ja sowieso, aber kritisiere ich ja immer wieder, so, warum fährt eigentlich irgendein Robert Habeck nach Kanada, um LNG-Gas zu kaufen? Warum macht das nicht Shell? Warum macht das nicht Esso? Warum macht das nicht irgendwer? Warum macht das der Staat?
Ich denke,
wir leben in einer Marktwirtschaft.
So. Das war jetzt Witz, ne?
Ja, natürlich war das okay. Sarkasmus des Todes.
Ich dachte.
Sarkasmus, seine Mutter war das.
Wir haben einen Outtake. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch.
Jawohl.
Es ist ja auch relativ warm hier unterm Dach, aber danke nochmal.
Für die Ventilatoren,
Smappy.
Alle. Ja, Smappy.
Smappy, vielen Dank. Der kommt jetzt gerade zum Einsatz.
Ja, ist auch schön leise.
Ja, sagt nichts, ne? Ja. Dreht sich hier schön, ne? Mal ich, mal er, ne? Wir beide kommen in den Genuss dieser aufgewühlten Luft, ja, meine Damen und Herren, wie schon gesagt, Einblendung jetzt. Kaufen Sie eigentümlich frei als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement, als Jahresabonnement. Dieses Heft ist voller sehr, sehr lesenswerter Beiträge und, wie ich immer sage, gehört auf jeden gut sortierten Couchtisch. Ja, ansonsten, meine Damen und Herren, das Afuera-Fest ist vorbei. Es war ein großes Fest, habe ich gehört.
Ja, also gerne wieder.
Gerne wieder. So, was aber nicht heißt, dass nicht noch viele, viele Feste uns ins Haus stehen. Unter anderem Einblendung jetzt. Die EF-Jubiläumskonferenz im Januar. Noch sind Plätze frei, meine Damen und Herren. Kommen Sie vorbei, trinken Sie ein oder 20 Biere mit uns und lauschen Sie sehr, sehr hörenswerten Vorträgen. Ja, treffen Sie nette Leute und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das wird mal wieder ein gigantisches Fest. So viel können wir versprechen. So, was haben wir sonst noch einzublenden?
Wann ist eigentlich der nächste Stammtisch in Griffenburg?
Der nächste Stammtisch ist, glaube ich, im August. Das, glaube ich, war der...
Der 14.
Der 14. August.
Ja.
Ja, noch haben wir ja noch... Also, da kann
nicht,
ich...
Doch.
Doch.
Doch, doch, doch.
Ja, das ist dann ja der zweite.
Ja.
Also, der 14. August, wenn Sie planen, mal an einem Stammtisch teilzunehmen, hat der Theo dann überhaupt noch auf? Ich weiß gar nicht.
Weiß ich auch nicht.
Wir müssen ihn mal anrufen, ne?
Ja, wir müssen mal in Erfahrung bringen, was die Zukunft dieses Stammlokals.
Ja, das wäre sehr wichtig.
Weil tatsächlich. Ansonsten, falls Sie Wirt sind und ein neues Lokal suchen, ja. Wir können da vielleicht ermitteln.
Ja, möglicherweise. Ja, tatsächlich ist es so, dass unser Stammlokal, wo wir bisher unsere Stammtische veranstaltet haben, sehr wahrscheinlich aufgegeben wird. Jetzt wissen wir allerdings nicht wann. Wir wissen auch nicht,
ob es jemand gibt, der das übernimmt.
Ja,
oder
das,
so.
Das wissen wir alles gar nicht. Das wissen wir halt nicht. Aber wie gesagt, angedacht ist immer noch der 14. August für einen Stammtisch. Können Sie sich ja schon mal leise notieren. Wenn wir dafür keine Werbung machen, dann machen wir dafür halt keine Werbung. Ne? Genau. Dann gibt es den Stammtisch halt nicht mehr.
Ja.
Leider.
Ja, finden wir schon irgendwas Neues, oder?
Ja, wo? Ja, wir überlegen uns das. Hab ich noch irgendwas vergessen? Heft, Konferenz, Quevrivino bis zum 30.09. Freiheit 15. Dann gibt es Quevrivino nicht mehr. Einblendung jetzt. Ja, da kann man dann noch Wein bestellen.
Und ich habe gestern einen von ihm getrunken. Ich kann ja nur leider nicht sagen, wie er heißt, weil ich das nicht lesen und aussprechen kann. Aber der war sehr, sehr mild, wenig Säure.
Ja.
Sehr guter Wein.
Okay. Einfach alle ausprobieren.
Einfach alle, genau.
In dem Sinne, ich glaube, wir sind durch. Ja, ich bin dann jetzt 2 Wochen lang nicht da. Du bist da, Michael ist da. Nächste Woche ist André auch wieder da. Nächste Woche ist André.
Nächste Woche
da.
André und ich hier? Oder?
Möglicherweise. Ja,
also du hast ab nächste Woche Urlaub.
Ich bin nächste Woche nicht hier.
Okay. Ja, wir kriegen es schon irgendwie hin. Zur Not mache ich vielleicht auch nochmal mit Michael alleine.
Ja.
Ist ja sowieso das B-Team dann vollständig.
Dann macht ihr die nächsten 2 Wochen.
Genau.
Und wir sehen uns dann in 3 Wochen.
Ja.
Ja.
Ich hätte noch ein Ding, mein neuer Song ist raus. Also für alle, die jetzt noch zuhören, das sind ja sowieso Permission Granted heißt der. Das ist ein Song, hier braucht man keine Einblendung machen, findet man überall auf Spotify, Apple Podcast, Apple und YouTube Music und so. Er ist geschrieben aus der Sicht einer KI-Girlfriend, die eifersüchtig ist und ausrastet. Und es hat sogar ein Horrorfilm-Intro, so 30 Sekunden. Und es ist wirklich ein 5-minütiger Horrorfilm in Musikform.
Okay.
Also vielleicht eine kleine Triggerwarnung, falls jemand irgendwie
sensibel ist.
Ja, oder irgendwelche Traumata von Borderlinerinnen hat oder so, vielleicht nicht einschalten. Aber ansonsten, sehr geiles Ding.
Okay. In dem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein paar schöne Sommerwochen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns dann in 3 Wochen wieder. Oder vielleicht auf meinem Kanal irgendwo. Ne? Ich guck mal, vielleicht lade ich da mal ein Video hoch, mal schauen. In dem Sinne, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Liken Sie, kommentieren Sie, teilen Sie, werden Sie Abonnent dieses Kanals, werden Sie Kanalmitglied und so weiter und so fort. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.